Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist Sternenmama und Regenbogenmama Julia zu Gast und spricht mit uns über die Geburt ihres Sternenkindes und die nachfolgende Schwangerschaft. Julia hat sich in ihrer Folgeschwangerschaft ganz bewusst für eine engmaschige Begleitung entschieden und auch darum wird es heute gehen, was da ihre persönlichen Gründe waren, was für sie die Vorteile davon waren und ob sich daraus möglicherweise auch Herausforderungen ergeben haben. Liebe Julia, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Kerstin.
Magst du dich einmal in deinen eigenen Worten kurz selbst vorstellen?
Ich bin Julia, ich bin 35 Jahre alt, bin wissenschaftliche Beraterin im Bereich Lebenswissenschaften und genau habe vor mittlerweile sind es ja schon 3 Jahre, unseren kleinen Sohn verloren. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir dann unser Regenbogenbaby willkommen heißen, willkommen heißen durften. Und zur Vorbereitung darauf nach der Schwangerschaft, einfach weil ich gemerkt habe, alleine kriege ich das vielleicht alles gut verdrängt, aber nicht verarbeitet, habe ich mich dann entschlossen, den Kurs bei dir zu machen, Kerstin. Mhm.
Ja, war das relativ zeitnah nach der stillen Geburt?
Ich glaube, so 4, 5 Monate, schon, vielleicht, ne? Auch 6. Ja. Also es war so im Prinzip der Zeitpunkt, als ich es gemerkt habe, dass ich mich aus dieser ersten Starre, dieser Schockstarre dann auch langsam lösen konnte.
Ja. Vor 3 Jahren hast du deinen Sohn verloren. Lass uns einmal auch kurz, das mache ich immer so zum Start in der Podcast-Folge, in diese Schwangerschaft auch reingehen. Wie war die Schwangerschaft für dich und wie war dann auch der Moment, als du erfahren hast, dass das Herz nicht mehr schlägt von ihm?
Also es war einfach eine wunderbar unbelastete Schwangerschaft, so zurückblickend einfach. Völlig, völlig naiv und glücklich. Es hat irgendwie schnell geklappt. Und auch wenn ich im Freundeskreis einige Sternmamas hatte, das ist, glaube ich, dieser Schutzmechanismus. Sowas passiert mir ja nicht. Ich hatte wenig Beschwerden. Ich war einfach super glücklich. Es hat total gut reingepasst. Wir hatten noch schönen Urlaub geplant und alles war gut. Bis wirklich zu diesem Moment, zu einem Routinetermin und der Arzt guckt mich an. Ich finde keinen Herzschlag mehr. Sehen Sie irgendwas? Und also, und dann, ja, wo wollen Sie denn Ihr Kind zur Welt bringen?
Wow, also so gar kein Moment der Verarbeitung dann auch.
Gar nicht, also der war auch sehr, sehr unsensibel. Und dann hat er mich halt, vielleicht dann auch, er muss gemerkt haben, dass ich einfach so schockiert war, dass ich es überhaupt nicht begriffen habe, als ich dann fragte, ja, wann soll ich denn ins Krankenhaus? Sofort. Mhm. Und da hätte er eigentlich wissen müssen, okay, die hat hier jetzt gerade überhaupt, ist überhaupt nicht gecheckt. Genau, da wurde dann im Krankenhaus der Verdacht, also das bestätigt, auch die konnten keinen Herzschlag finden. Und es war natürlich einfach furchtbar, es war ein Schock, es war noch mitten in Corona. Mein Mann durfte dann erst nicht aufs Krankenhausgelände rauf und all Sachen. Dann haben sie bei mir noch einen Corona-Test gemacht und vor Aufregung oder eine Temperatur gemessen. Und vor Aufregung war die natürlich erhöht. Und dann musste ich nochmal einen Test machen, nochmal wieder vors Gebäude. Und also es war wirklich...
Ja, also furchtbar, diese Umstände damals, also wirklich.
Ja. Und Man muss dann aber sagen, dass an sich, also die Geburt wurde dann eingeleitet am nächsten Tag. Und an sich die Geburt, es war einfach, es war, schön klingt in diesem Kontext immer so falsch, aber es war einfach auch zwei tolle Hebammen, die dabei waren, eine sehr, sehr erfahrene und eine Hebammenschülerin. Und ich glaube, dass gerade halt so die jungen Hebammen da auch nochmal einen Tick anders mit umgehen. Sie hat uns dann eine Karte gemalt und noch mit der Geburtszeit. Ja, es war dann natürlich, danach war einfach alles wie abgestorben. Also dann musste man natürlich dann irgendwie dann das den Leuten mitteilen. Das ist natürlich in einem noch späteren Zeitpunkt noch schwieriger. Ich war in der 19. Woche. Aber ja, also es war dann wirklich alles wie in Watte gepackt und man hat das gar nicht mehr gespürt. Und so dann mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, dass ich da langsam raus will und auch aktiver was machen. Ich bin, glaube ich, jemand, der sich immer im Tun und im Handeln und in der Entscheidung irgendwie besser fühlt.
Ja,
und deshalb
das war eine sehr wichtige Ressource, Julia. Ja, raus aus diesem, ich kann nichts machen und ich bin hilflos.
Genau. Ja. Und ich glaube, da wäre ich dann drin gefangen geblieben, wenn ich halt ohne die Vorbereitung auch nochmal schwanger geworden wäre. Ich glaube, dann hätte ich wie ein Schockstarre immer noch die ganze Schwangerschaft einfach gesessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, und das Gänsehaut, wie du es beschreibst, weil das trifft es so gut. Das ist dann gefühlt so von einem Schock in den nächsten hinein. Ja, dieses, ich atme erst auf, wenn dann das Baby da ist. Und auch dann braucht es erstmal noch und bricht oft, dann bricht es so doppelt herein. Ja, was habe ich da eigentlich gerade erlebt? Ich habe ein Kind verloren, ich habe ein Kind in mir getragen mit einer Dauerbelastung über mehrere Monate hinweg. Weil die Verarbeitung kommt ja irgendwann. Also es ist ja nicht, ja, das ist ja auch so ein Irrglaube, wenn wir es jetzt uns nicht anschauen, dann löst sich's gefühlt irgendwie selbst auf. Passiert halt nicht. Ja, sondern es bleibt dann und kommt, findet seinen Weg heraus. Und dieses gezielte, ich schaue es mir an, ich schaue es mir auch an mit Menschen oder einer Person, die auch weiß, ne, um was es geht. Ich mache das auch nicht alleine. Ist hier auf jeden Fall immer die sicherere Variante, auch weg von Überforderung und hin auch zu wirklich zu Verarbeitung.
Definitiv. Und es war aber auch dieser ganze Prozess, auch dieser Verlust, hat mich auch wahnsinnig wachsen lassen. Auch das klingt vielleicht für Leute, die es nicht erlebt haben, irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, dass man dankbar sein kann für das, was man durch diesen Verlust bekommen hat. Ich glaube, das können die Hörerinnen dieses Podcasts wahrscheinlich ein Stück besser nachvollziehen als andere Menschen, mit denen man darüber spricht. Einfach, was man auch da, wie man menschlich gewachsen ist und wie sich auch Beziehungen oft zum Positiven, manchmal auch zum Negativen verändert haben. Also das ist was sehr Kraftvolles gewesen.
Ja, aber auch hier, Julia, glaube ich, dass da ganz viel dein eigener Anteil das war, was es zu diesem kraftvollen Event dann auch machen konnte. Ja, weil das da gibt's immer so. Ich glaube tatsächlich nicht, dass der Verlust selbst das bewirkt, sondern wie wir damit umgehen. Was wir auch wählen, welchen Weg wir wählen. Wählen wir, dass ich komme in meine Handlung, ich möchte was dazu haben, dass ich handlungsfähig bleibe oder ich fühle mich ohnmächtig und ich komme da gerade nicht raus, ja, oder möchte vielleicht auch zu einem Stück gerade gar nicht raus. Das ist immer okay, ja, das ist ja auch ganz wichtig zu sagen. Aber es gibt eben immer, es gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Und ich kann das total bestätigen von dem, was du sagst, was, wenn ich einfach so zurückblicke, was in mir auch wirklich durch diese schwere Erschütterung von dem Verlust von Lara irgendwann mal entstanden ist. Bei mir hat das ein bisschen gebraucht, weil ich eben gerade auch so in der ersten Zeit sehr in Wut und Ablehnung und alles ist einfach nur schmerzlich und scheiße war, ja. Und heute kann ich das erkennen und kann ich das sehen und wie du es auch sagst, kann auch da Worte der Dankbarkeit dafür finden, ja. Und letztendlich aber auch an mich, dass ich diesen Weg dann so gegangen bin, gewisse Entscheidungen getroffen habe, ja. Julia, du hast es gerade erzählt, wahrscheinlich so ja, 3, 4, 5 Monate später bist du so aus dieser ersten Schockstarre raus und hast gemerkt, hey, ich möchte mich da aktiv nochmal damit auseinandersetzen, auch für eine Folgeschwangerschaft. War das dann auch der Punkt, wo du gespürt hast, da darf nochmal ein Kind zu uns kommen?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube eigentlich, das war schon vorher klar. Ich so in dieser Schockstarre nach der Geburt und war an eine Person da aus diesem Pflegeumfeld dann auch der Frage, wann könnten wir es denn wieder versuchen? Also einfach ich komme ja aus dem lebenswissenschaftlichen Bereich und aus dem biologischen, ein Stück weit medizinischen, einfach um da diese Parameter gleich abzuklären. Ich glaube, so richtig gefühlt, dass es jetzt auch ich ein Stück bereit dafür bin und auch mein Mann, das war ungefähr, würde ich sagen, ein halbes Jahr später. Also als ich dann auch schon auch mit dem Kurs angefangen habe. Ich glaube nicht, dass der Kurs das bedingt hat, aber der Kurs war halt ein Schritt auf dem Weg dahin.
Ja. Was glaubst du, was waren weitere Schritte neben dem Kurs?
Ich würde sagen, es war uns auch einfach irgendwie klar, dass ein Kind an der Hand, dass wir uns das wünschen. Und wir haben es auch im Freundeskreis ja auch gesehen, dass das nicht das Ende ist und wie es auch weitergehen kann und was für wunderbare kleine Regenbogenwunder dann dabei einfach herauskommen.
Und dann ging eure Kinderwunschreise los.
Ja, also zum einen ging zuerst der Untersuchungsmarathon los, weil ich schon auch ein Stück weit, wir haben uns gegen eine Autopsie entschieden, aber ich wollte trotzdem natürlich alles erstmal abklären, was man abklären kann. Also Gerinnungsstörungen und aber auch, wir waren bei der Humangenetik, um einfach sicher zu gehen, das, was wir abklären können und was uns auch ermöglicht wurde vom System, das haben wir auch abgeklärt, weil das einfach so Punkte waren, das steht in unserer Macht, das können wir jetzt regeln und das wollte ich dann auch gerne geklärt haben. Und deshalb war auch schon die Kinderwunschreise recht begleitet. Ich habe ein regelrechtes Gynäkologen- und Gynäkologinnen-Casting gemacht, weil mir klar war, mein alter Frauenarzt wird es nicht. Aber ich bin dann so richtig zu einem Termin mit bestimmten Fragen hingegangen.
Voll gut.
Wie würden Sie mich behandeln, wenn ich denn jetzt schwanger bin? Da war er tatsächlich
Warum
ein bisschen...
wollen Sie mit mir zusammenarbeiten?
Genau. Da war er tatsächlich ein bisschen baff, fand das dann aber, glaube ich, auch recht smart und cool. Und dann hat er die richtigen Antworten gegeben und dann durfte er mein Gynäkologe sein.
Richtige Einstellung, Julia. Sehr gut.
genau, und auch über ihn war dann auch klar, welche Untersuchungen wir noch machen und was wir noch abklären und dann aber auch, wie halt die Betreuung in der Schwangerschaft halt sein wird, sollte sie stattfinden. Mhm. Und es hat dann relativ lange gedauert mit dem Kinderwunsch. Wir waren dann auch schon im Kinderwunschzentrum und ich hasse das immer zu sagen, weil es nährt so dieses Narrativ mit, ja, wenn dann der Kopf einmal frei ist, dann klappt das. Weil es war, als wir diesen Kinderwunschbehandlungsplan schon bei der Krankenkasse einreichen wollten und ihn schon mit zu Hause hatten, dann kam der positive Test in dem Zyklus. Mhm. Und ich finde, hat damit nichts zu tun, aber es ist das Timing bei uns gewesen.
Das heißt, ihr hattet die Weichen schon gelegt, den Weg möglicherweise auch über die Kinderwunschklinik zu gehen. Nach welcher Zeit war das? Also nach welchem Zeitraum?
War ziemlich genau ein Jahr.
Ein Jahr. Mhm.
Genau. Ja. Und wir hatten uns aber auch ehrlich damit auseinandergesetzt, wie oft wollen wir es probieren? Gibt es da für uns ein Limit? Man sich da ja auch schnell psychisch, aber natürlich auch finanziell irgendwo verlieren kann. Das ist natürlich ein Geschäft mit der Hoffnung. Und deshalb hatten wir uns gesagt, wenn wir uns dazu entscheiden, dann gibt es für uns eine klare Grenze. Ja. Dass wir die dann nicht ausloten mussten, umso besser und umso wundervoller.
Ja. Und wie war das dann, dieser Moment des positiven Tests? Erinnerst du dich noch daran?
Ich hatte irgendwie, glaube ich, gar nicht damit so richtig gerechnet, aber die Tests war dann eh da und dann hätte ich jetzt eigentlich meine Tage bekommen müssen und naja, mach's das mal. Und ich weiß noch, mein Mann war gerade auf der Arbeit Und ich war allein zu Hause und dann saß ich wie auf Kohlen, aber ich dachte mir, ich möchte ihm da jetzt nicht eine WhatsApp schicken und ich möchte ihn auch nicht anrufen. Ich warte, bis er zu Hause ist und bin ihm dann einfach nur in die Arme gefallen und dann war es wirklich total gelöst und wir haben uns riesig gefreut und ja, es war einfach die pure Erleichterung. Ein Stück weit auch, dass man sich diesen Prozess, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Kinderwunschbehandlung erspart, aber auch einfach, dass wir jetzt dann bereit waren für unser kleines Urmelchen.
Das heißt, Angst war da in diesem Moment auch gar nicht da.
In dem Moment nicht. Ich habe gerade noch mal in Vorbereitung mein Schwangerschaftstagebuch, das ich mehr oder weniger fleißig geführt habe, gelesen. Und die Angst kam dann so bei einem der ersten Kontrolltermine. Das ist natürlich, glaube ich, für jede Regenbogenschwangerschaft schon nicht in der Regenbogenschwangerschaft aufregend. Aber ich habe es dann ganz gut über dieses Mantra, das hat mich durch die ganze Schwangerschaft geleitet. Jetzt gerade geht es meiner Kleinen gut. Sie hat alles, was sie braucht. Sie hat es warm und gemütlich. Und jetzt gerade ist sie gut versorgt. Alles andere sehen wir dann. Das hat mich wirklich getragen.
Ja, das ist super, super wichtig. Es ist, ich bleibe im Moment und das ist das, ne, wo ich mich jetzt gerade darauf konzentriere und wo ich auch meine Hoffnung rausschöpfe. Und ich gehe nicht in diese Zukunft hinein, die mir eigentlich auch erstmal nur Angst macht oder möglicherweise sogar irgendwie etwas Schlechtes prognostiziert.
Ja.
Genau. Du hast vorhin schon gesagt, dein Sternkind ist in der 19. Woche stillgeboren. War das dann schon so, dass du gemerkt hast, auch das erste Trimester macht was mit mir? Oder war das eher noch, so klar, erstes Trimester kennen wir alle. Wir wissen, hier sind die Wahrscheinlichkeiten erhöht. Ne? Da gehen die meisten Frauen so ein bisschen unentspannter durch, bis diese magischen 12 Wochen vorbei sind. Und dass es dann, je näher es auch dann zu dieser 19. Schwangerschaftswoche ging, stärker wurde. Wie war das bei dir? Kannst du dich da noch erinnern, wie das war?
Würde ich jetzt sagen, war kein großer Unterschied. Ich hatte aber auch dann viele Leitplanken gleich zum Anfang gestellt. Zum einen war ich permanent in der Kontrolle in einem Gerinnungszentrum. Das ist auch ein Gerinnungszentrum, wo relativ viele Schwangerschaften betreut, der Arzt dort und auch viele Frauen in dieser Situation. Und der auch sagt, naja, warum müssen erst irgendwie 3 Fehlgeburten irgendwie stattfinden, bevor man jetzt sagt, jetzt macht man da irgendwas?
Ja.
Deshalb hatte ich halt das Privileg, schon nach einer Fehlgeburt halt da auch dann in der Betreuung zu sein. Mir hat auch geholfen, dass ich relativ schnell den Stempel Risiko oder Hochrisikoschwangerschaft bekommen habe. Das hat tatsächlich mich aber nicht beunruhigt, sondern ich habe mich dadurch eher gesehen gefühlt und auch irgendwie meinen Sohn gesehen gefühlt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar ist. Mich hat das beruhigt und ich habe auch sehr schnell ein Teilzeitbeschäftigungsverbot bekommen, beziehungsweise auch mir das ein Stück weit erfragt und eingefordert und hatte so auch viel Zeit einfach, mich auf mich und diese Schwangerschaft zu konzentrieren und mir diese Zeit auch zu nehmen und dann nach 4 Stunden zu sagen, so, ihr kommt zurecht. Ich weiß, es ist eine stressige Zeit, aber ciao.
Ja.
Ich brauche die Zeit für mich. Und das haben aber auch alle verstanden. Das war auch eine der großen Ressourcen. Da kommen wir ja später, glaube ich, auch noch mal drauf. Aber diese Einstellung vom ganzen Kollegium, du bist jetzt schwanger, es gibt so viel wichtigere Sachen. Alles andere kann warten.
Ja, mega schön. Und diese Untersuchungen bei der Gerinnung, war das etwas Präventives oder du hast ja vorhin auch erzählt, du hast die Gerinnung checken lassen oder gab es da tatsächlich eine Auffälligkeit bei dir?
Da gab es keine Auffälligkeit und ich glaube auch, dass die Behandlung von ihm, die ist relativ strittig. Das hatte ich immer so mitgekriegt, auch im Gespräch mit meinem Gynäkologen, mit der Pränataldiagnostik, später in der Charité auch, da er direkt, ich habe von Anfang an Aspirin ASS genommen, einfach um die Blutverdünnung ein bisschen anzuregen und die Versorgung irgendwie sicherzustellen. Und er hat zusätzlich auch noch Heparinspritzen verordnet.
Okay.
Also das ist glaube ich, jetzt nichts, was standardmäßig dann an so einem Punkt erfolgt. Und es ist jetzt auch nicht sonderlich angenehm gewesen, aber mir hat dieses, ich tue jetzt was für die Schwangerschaft und das ist auch super unangenehm und ich sehe die blauen Flecken, aber ich kann aktiv was machen.
Ja.
Auch wenn es da jetzt nicht unbedingt jetzt also eine Quote gibt, was in wie viel Prozent der Schwangerschaften es hilft oder so, aber es hatte so was Aktives.
Ja. Wir haben ja im Vorfeld auch gesprochen, Julian, du hast ja gesagt, ich habe jetzt ganz viele Untersuchungen gemacht. Passt das überhaupt in deinen Podcast? Ja. Und ich sagte, perfekt, lass uns auch darüber sprechen. Natürlich passt das in den Podcast. Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, so mir hat das Heparinspritzen, bringt das jetzt was oder nicht? Mir hat es irgendwie so ein Gefühl von, ich kann was machen. Ich bin irgendwie selbstwirksam da ein Stück weit gegeben. Was waren denn so deine Benefits von den Untersuchungen, die du gemacht hast? Vielleicht magst du auch mal sagen, was du gemacht hast. Und lass uns dann auch gerne im zweiten Teil darüber sprechen, gab es denn auch Herausforderungen, die sich daraus ergeben haben? Ja, durch das, dass du eben viele Untersuchungen gehabt hast in dieser Folgeschwangerschaft.
Also beim Gerinnungszentrum wurde einmal im Monat ein sehr großes Blutbild gemacht. Also da waren 1001 Parameter mit drin. Und da konnte dann halt schnell auf manche Sachen reagiert werden. Klar, Eisen, das wird auch in der normalen gynäkologischen Praxis kontrolliert. Aber einfach da so ein Rundumbild. Wie sieht's mit dem Vitamin D aus und solche Sachen? Ich glaube, das kann nie schaden, aber in so einem Moment natürlich noch mehr. Das war eine Sache. Und ich habe auch diese in der Frühschwangerschaft alle 2 Wochen einen Ultraschall angenommen bei mir in der Frauenarztpraxis. Da kommen wir jetzt direkt dann auch zu einer Herausforderung. Das war in der 12. Schwangerschaftswoche, hat sich nämlich bei einer dieser zusätzlichen Zwischenkontrollen eine sehr, sehr auffällige Nackenfalte und zusätzlich noch ein generalisiertes Ödem, vor allen Dingen im Kopfbereich, gezeigt. Und ich wurde sofort in die Pränataldiagnostik verwiesen. Und da konnte das auch nur leider bestätigt werden. Und ich musste dann allerdings, weil er sagte, in so frühem Stadium, da mache ich die Untersuchung so ungern. Ich will jetzt nicht direkt hier das große Besteck rausholen. Wir warten noch 1,5 Wochen und dann geht es in Richtung Plazentapunktion und noch weitere genetische Tests. Es wurde sofort einen NIP-Test gemacht auf die 3 großen Trisomien. Aber für alles andere musste man natürlich dann warten und brauchte anderes Material. Und diese 1,5 Wochen waren Wochen aus der Hölle. Also ich hatte mich innerlich von dieser Schwangerschaft auch total distanziert, so als Schutzmechanismus. Mein Mann gar nicht, der war da, wie er auch so ist, einfach die Ruhe selbst. Und hat natürlich aber auch versucht, das so von mir, das zu vermitteln auch, um mich auch zu beruhigen. Sich natürlich auch Sorgen gemacht, aber anders, glaube ich, einfach.
Ja.
Ja, und dann sind diese 1,5 Wochen in Lähmung und Starre irgendwann rumgegangen. Und dann war die Untersuchung. Das kleine Mäuschen war extrem stur und wollte den Nacken nicht zeigen. Es war wirklich ein wahnsinnig langer Ultraschall. Es wurde unfassbar viel gestupst, bis die Dame sich dann mal auch ins Profil drehte. Und dann war alles gut. Es war alles weg. Also es hatte sich alles verwachsen. Und das war aber auch was er meinte, was sehr untypisch ist. Weil wenn das so stark ausgeprägt ist und mit der Vorgeschichte von uns, meinte er, hat nicht um den heißen Brei rumgeredet, da steckt in der Regel was dahinter. Also der hat auch nicht jetzt irgendwie uns da unnütz Hoffnung gemacht oder irgendwas. Es war eine wirklich, wirklich tolle Betreuung auch da. Und der hat mitgefiebert, der war im Prinzip schweißgebadet nach diesem Ultraschall und hat mit uns gejubelt, als er gesehen hat, dass die Nackenfalte in Ordnung ist, weil es lag das OP-Besteck schon bereit. Also es war wirklich, hätte direkt losgehen können mit der Punktion. Und der war auch so dermaßen erleichtert und hat so auch mitgelitten vorher mit uns. Und das war einfach wirklich eine sehr, sehr empathische Betreuung. Und auch da sind wir dann in einen sehr engmaschigen Kontrollrhythmus geraten. Wir hatten da, ich weiß gar nicht mehr. Also
Aufgrund der Nackenfalte.
Aufgrund der Nackenfalte, genau, weil er meinte halt aufgrund der Vorgeschichte, wir schauen da jetzt nochmal, hat uns auch nochmal zur Humangenetik geschickt, weil er meint, es kann natürlich sein, dass das jetzt eine Erkrankung ist, wo es typisch ist, dass die Nackenfalte sich so früh ausbildet, sich dann wieder zurückbildet. Das ist nicht sein Kerngebiet. Wir wurden da nochmal zur Beratung geschickt und natürlich kann man es nie ausschließen. Das kann man schon bei solchen Prozessen hundertprozentig ausschließen. Aber dadurch waren wir auch dort dann nochmal häufiger zur Betreuung. Meint dann auch so, na, wie oft sehen Sie denn Frauen, so oft sehen Sie Frauen sonst in der Schwangerschaft wohl auch nicht. Nee, aber ist ja nicht schlimm. Danach war auch nie wieder groß irgendwas. Es war alles gut und es war dann für mich mehr so eins, nochmal häufiger dann Babykino schauen und nochmal häufiger zu hören, dass alles gut ist.
Und Julia, du hast jetzt ja beschrieben, so diese anderthalb Wochen, die waren total schwierig und du warst in dieser Schockstarre und dann gehst du zu dem Ultraschall und hast gesehen, es ist alles fein. Hat es gebraucht, das zu realisieren, weil so kenne ich das auch, ja, dass es einfach braucht, ja, gerade dieser innerliche Schutz, dass der sich auch wieder öffnet und na, zu begreifen, hey, okay, wir gehen jetzt weiter, was ja vielleicht auch nochmal so ein Stück weit erschwert wurde, dadurch, da der Arzt gesagt hat, ja, wir wissen es nicht, lassen Sie uns lieber nochmal weiter kontrollieren. Also es war ja nicht so die klassische Entwarnung, ja, die hat sich ja dann erst irgendwann mal später gezeigt.
Also auf jeden Fall habe ich durch diese anderthalb Wochen ein Stück Bindung verloren, das habe ich auch ganz klar gemerkt. Da einfach durch diese Distanz, die dann irgendwie zwischen mir und dem Kind dann irgendwie so sich aufgebaut hat, da habe ich dann auch versucht, aktiv danach wieder gegenzuarbeiten. Und für mich war es aber, sobald ich sie gespürt habe, das war rund um den Muttertag irgendwie ganz passenderweise. Und ab dem Zeitpunkt war für mich dann auch wieder alles okay, also weil dann hatte ich einfach diese Bestärkung auch durch die Kleine, dass sie das alles gut ist irgendwie. Und ich habe dann Studien gelesen und kenne mich da ja auch so ein bisschen aus in dem Wording und weiß, wie ich das einzuordnen habe, was natürlich ein großer Vorteil ist. Und dann war aber auch klar, okay, das passiert mit dieser Nackenfalte und es hat aber dann in den und den, die Zahlen habe ich nicht mehr im Kopf, aber hat dann auch keine Auswirkung mehr. Oder das ist ein so geringer Prozentsatz an Kindern, die dann mit Auffälligkeiten geboren werden, dass das auch nicht auszuschließen ist, ob das nicht vielleicht jedes Kind irgendwie von der Wahrscheinlichkeit her treffen könnte. Also da muss ich sagen, das hat mich dann nicht so doll mit weiter durch die Schwangerschaft begleitet.
Ja. Gab es an einem anderen Punkt noch Ängste, möglicherweise einfach auch durch den Verlust deines Sohnes? Ja, wir haben ja vorhin über diese 19. Schwangerschaftswoche gesprochen. Hat die was mit dir gemacht?
Total. Also das war rundherum, war es sehr, sehr aufwühlend. Und ich weiß noch, dass ich diesen einen Kontrolltermin dann auch extra so gelegt habe, dass er ungefähr in diesen Zeitraum fällt, einfach zur Beruhigung.
Ja.
Das brauchte ich dann auch einfach nochmal zu sehen, dass alles in Ordnung ist.
Ja, das macht total Sinn, ja.
Ja, und es war dann aber eher so, dass dann ganz viel halt gleichzeitig passiert. Und diese Wehmut, dass das alles Momente, die danach kamen, waren Momente, die habe ich mit unserem Sohn dann gar nicht mehr erlebt. Und aber auch dieses Aufregen, dieses neue Kapitel, was sich dadurch öffnet, das war natürlich ein ziemlicher Zwiespalt, aber auch diese Gleichzeitigkeit, die haben ja beide Berechtigung, diese Gefühle.
Ja.
Und das zu akzeptieren, das tat dann auch einfach gut. Und
ja, würdest du dann sagen, auch so mit fortlaufender Schwangerschaft wurde es dann auch besser? Bist du noch mal ein Stückchen tiefer wieder ins Vertrauen gekommen, weil es ja einfach auch dann anders war, eine neue Geschichte, eine andere Geschichte mit dir und deiner Tochter?
Definitiv. Also ich glaube, so ein bisschen hat auch das Geschlecht irgendwie in Anführungszeichen geholfen und aber auch dadurch, dass die Anfänge der Schwangerschaft so anders waren, weil mir war dann doch ab und zu mal übel. Das hatte ich in der ersten Schwangerschaft gar nicht. Dann habe ich das aber als gutes Zeichen gewertet. Und diese unfassbare Müdigkeit dachte ich mir, okay, hier wird nochmal ordentlich durchgeschnauft und Anlauf genommen für alles, was da kommt. Aber was wirklich für mich eine sehr große Erleichterung war, war dann, als ich sie spüren konnte und auch regelmäßig und verlässlich spüren konnte. Das ist einfach nochmal so ein ganz anderes Abholen, wenn man die Hand auf den Bauch legen kann und dann so, bist du noch da? Stieb, stieb. Dann wird zurückgestupst, ja, hier ist alles gut.
Ja, und das ist ja auch etwas, was du mit deinem Sohn so gar nie hattest, ne?
Genau, das war einfach noch zu früh. Er war sehr, sehr klein. Er hat nur 110 Gramm gewogen bei der Geburt. Also auch deutlich zu klein für die Schwangerschaftswoche, in der er zur Welt gekommen ist. Und ja, deshalb war das nochmal ein ganz anderes Kapitel und ein ganz neues Gefühl.
Ja, ja. Julia, wie würdest du denn deine Folgeschwangerschaft beschreiben? Wie hast du die erlebt?
Also abgesehen von den ganzen Komplikationen und all dem Negativen war ich immer sehr, sehr gerne schwanger. Also ich habe mich da immer richtig wohl gefühlt. Ich habe mich wohl in meiner Haut und in meinem Körper gefühlt. Ich habe jeden Zentimeter Bauch irgendwie ein Stück weit gefeiert und die Umstandsklamotten geliebt. Und genau, also das war schon auch generell einfach eine schöne Zeit und ich konnte es auch viel genießen.
Ja, du hast gerade gesagt, abgesehen von den Komplikationen, weil es gab ja noch mal eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Komplikation, ja, nämlich, dass irgendwann mal festgestellt worden ist, dass wenig oder zu wenig Fruchtwasser vorhanden ist. Magst du da mal noch was dazu sagen und auch, wie du damit umgegangen bist? Das war jetzt ja sozusagen das Zweite, was da vorkam in deiner Folgeschwangerschaft.
Ja, das war dann auch also deutlich später, das war ungefähr dann wahrscheinlich so im sechsten Monat ungefähr. Und das war auch wieder einfach ein Kontrolltermin. Und in der Pränataldiagnostik wurde vermerkt, dass die Fruchtwassermenge relativ gering, aber noch normal ist. Und dann bei der Messung bei meinem Gynäkologen, da hatte er dann das Gefühl, es ist ja nie eine hundertprozentige Messung, dass das Volumen noch weiter abgenommen hat. Und da wirklich, die beiden kannten sich auch, der Pränataldiagnostiker und der Gynäkologe, die haben sich dann auch noch immer telefonisch kurz geschlossen und meinen Fall besprochen. Und dadurch hat er dann nochmal nachgefragt und aus Vorsicht, weil die auch beide wirklich sehr, sehr besorgt und umsichtig waren, hat er mich dann tatsächlich direkt ins Krankenhaus geschickt. Was ungefähr ja ein ähnliches Gefühl war einfach wie damals mit meinem Sohn. Mit dem Unterschied, dass ich halt die Kleine schon gespürt habe. Und dadurch mir dann auch die Absicherung von ihr ein Stück weit holen konnte. Das hat nichts daran geändert, dass ich dann, als ich dort in der schwangeren Beratung stand, einfach nur Rotz und Wasser geheult habe, kein Wort sagen konnte, nur mit diesem Überweisungsschein und meinem Mutterpass da stand und dann da drin gezeigt hat, quasi, dass ich schon mal ein Kind verloren habe. Und da hilft, glaube ich, auch in so einem Moment keine Vorbereitung und keine noch so gute Strategie, die man da an der Hand hat. Es wurde dann besser. Ich saß dann da, ich habe gewartet, die Kleine hat sich gemeldet, die war natürlich auch mit aufgeregt mit mir. Und es gab dann aber auch sehr schnell Entwarnung von der Ärztin, die dann eher so war, machen die denn alle so ein Drama? Hier ist doch alles gut, es tritt kein Fruchtwasser aus und die Menge sieht jetzt auch völlig normal aus. Mhm. Ja, die beiden sind ziemlich besorgt.
Ja, ja, das ist dann auch so ein, da muss ich gerade denken, na, wo es auch immer einfach so ein schmaler Grat ist zwischen ich bin wachsam und ich bin achtsam und begleite und meine Sorge wird vielleicht doch größer, ja, und ich sehe dann halt Dinge, die eigentlich noch nicht besorgniserregend sind und mache sie zur Sorge auch, indem ich sie abklären lasse, weil das macht ja auch nochmal was mit einem, ja, das ist auch so, ist jetzt so meine Wahrnehmung mit Untersuchungen, so schön die auch sind, aber so auch die Tage davor, ja, ich weiß, ich gehe dahin und auch wenn das natürlich immer schön ist, dann, wie du hast es vorhin Baby-TV genannt, dann das Baby zu sehen, kann da einfach auch immer gleich der Gedanke reinkommen, was ist aber, wenn irgendetwas nicht stimmt? Ja, also so diese, die Angst folgt so auf Schritt mit dieser Hoffnung und Freude, das Kind zu sehen. Und es ist eben immer dann auch ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß auch von Mamas in der Begleitung, die sagen, ich wollte dann gar nicht so viel, weil ich irgendwann mal gespürt habe, ich habe einfach, also mir macht das mehr Unsicherheit als Sicherheit. Und ich finde, man bekommt so beides, ja. Und es ist einfach auch eine Typsache. Ziehe ich die Definitiv. Sicherheit daraus oder ziehe ich die Unsicherheit daraus? Und wichtig ist es ja immer, dass ich als Betroffene wählen kann, mit dem ich mich dann gut fühle und wie mein Weg ist und dass dann im Idealfall die Fachpersonen und die Menschen an deiner Seite dann damit mitgehen.
Definitiv. Und also ich ziehe eine wahnsinnige Beruhigung aus irgendwie, aus Statistiken und dann Blutwerten und irgendwelchen Daten. Das sind Sachen, die mich einfach als Kopfmenschen, als Naturwissenschaftlerin wahnsinnig beruhigen.
Auch deine Geschichte, ne? Bis auch zu deiner Identität, ja.
Genau. Und ich kann es aber völlig nachvollziehen, wenn man sich dagegen entscheidet. Weil so im Nachhinein habe ich natürlich auch dann so gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht in einem engen, in der Engmaschigkeit, wie hier in dem Turnus kontrolliert worden wäre, dann hätten wir von dieser Nackenfalte gar nichts mitbekommen. Auf der anderen Seite, wenn natürlich irgendwas wäre, irgendeine Auffälligkeit und man hätte es halt dann erst später mitbekommen, wäre das natürlich auch dramatisch gewesen. Also ja, das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, das lohnt sich auch da dann vor der Schwangerschaft vielleicht schon den ein oder anderen Gedanken drüber zu verwenden, was ist jetzt mein Typ? Und ich glaube, das spürt man aber auch sehr schnell. Ich weiß auch nicht, ob ich es, wenn, sollte ich nochmal schwanger werden, ob ich es nicht ein Stück anders handeln würde.
Ja, das höre ich auch häufig von Regenbogenmamas, die sagen, meine Folgeschwangerschaft würde ich dann, also die da eher schon auch sagen, würde ich dann anders machen. Ja, ich habe, witzig, dass wir jetzt gerade auch drüber sprechen, ich habe gerade auch noch einen Beitrag fertig gemacht, wo ich Mythen widerlege und ein Mythos ist auch, ne, mit mehr Ultraschall ist es sicherer oder, ne, und das ist tatsächlich nicht so. Also bei einer unauffällig verlaufenden Schwangerschaft bringt mir Ultraschall und mir CTG verbessern nicht das Outcome. Natürlich bei einer Risikoschwangerschaft, wo wir einfach Auffälligkeiten haben aus der Schwangerschaft direkt, ja, oder die Mama erkrankt ist, da macht es schon auch Sinn. Aber das ist auch nochmal etwas, was man so für sich mitnehmen kann, ja. Was sagen da einfach auch die Studien dazu?
Definitiv. Also das ist dann, es ist dann beruhigend einfach auch, wenn man das Kind sieht, wenn man das da rausziehen kann, man aber ansonsten mit sich so und dem Kind so in Verbindung steht, dass man das gar nicht braucht, dieses von außen Bestätigende, dann ist es natürlich auch sehr schön, wenn man ohne auskommt.
Ja, oder mit weniger, ne? Also es darf ja auch, ja, muss ja auch, also ohne kann es auch werden, aber es kann ja auch so ein Spiel sein und sich auch entwickeln. Das hatte ich zum Beispiel auch in meiner Schwangerschaft, dass sich das entwickelt hat. Ja, dass ich dann, je mehr ich da auch reingewachsen bin und wieder mehr in Vertrauen gekommen bin und dann eben auch sie regelmäßig gespürt habe, ich gemerkt habe, okay, ich brauche das jetzt gar nicht mehr so sehr von meiner Frauenärztin. Ich gehe jetzt mir den Weg auch nochmal über die Hebamme.
Ja.
Ja. Julia, du hast schon viele Dinge genannt im medizinischen Bereich, die dir in dieser Folgeschwangerschaft geholfen haben. Was gibt es denn sonst noch? Was hat dir da wirklich geholfen, dass du sagen kannst, ich wäre eigentlich wirklich gerne schwanger? Was hat dir gut getan?
Also auf jeden Fall mein Mann, der hat mich da wahnsinnig unterstützt und viel abgenommen und war auch wirklich gleich sehr, sehr involviert in die Schwangerschaft. Das hat man ja sonst auch oft, dass Männer dann vielleicht da auch ein Stück weit erst reinwachsen müssen und die Beziehung dann ein bisschen länger dauert vielleicht. Er behauptet auch steif und fest, dass er unsere kleine Johanna schon früher gespürt hat, als ich überhaupt, durch den Bauch. Weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht auch ein gutes Abendessen war, aber ich... Aber das war wirklich eine wahnsinnige Entlastung, dass er dieses Verständnis dafür auch und dass er da alles, was ich da gemacht habe, mich da unterstützt hat, so weit wie er konnte. Und was auch sehr geholfen hat, war, dass zwei Freundinnen, sehr gute Freundinnen, zufällig exakt zur gleichen Zeit schwanger waren. Also die Kinder sind innerhalb von einem Monat dann auf die Welt gekommen, alle drei. Und es war natürlich dann einfach auch so ein Austausch, wenn man halt den einen oder anderen Test parallel hatte oder sich austauschen könnte. Ja, wie macht denn ihr das? Und wie ist es bei euch? Ist das normal? Ich habe dieses Zipperlein, ich habe jenes Zipperlein. Das war auch einfach sehr, sehr wertvoll. Auch bei der einen gab es dann auch mal hier einen kleinen Sorgenpunkt oder so, dass man sich da einfach unterstützen konnte. Und ein anderer Punkt war halt auch dieses verständnisvolle Kollegium und diese reduzierte Stundenanzahl, dass einfach da auch nochmal eine ganze Menge Stress von mir abgenommen wurde und man dadurch einfach viel mehr Ressourcen und Kapazitäten für in dem Moment viel, viel wichtigere Dinge hatte.
Ja, ja. Und mit den Freundinnen, Julia, finde ich ja ganz spannend, weil es ja häufig auch so das Feedback gibt, schön und gut, ja, aber so, sie können es nicht so richtig nachvollziehen, wie es mir vielleicht dann auch geht, wenn ich da ja einfach Angst habe, dass sich mein Verlust wiederholt. Wie war das bei dir?
Also definitiv, das in Gänze kann das zum Glück, sag ich immer, niemand nachvollziehen, der es nicht selbst erlebt hatte. Ich habe aber im Freundeskreis auch zwei Sternenmamas und jetzt auch Regenbogenmamas, die auch sehr spät ihre Kinder verloren haben. Und da bin ich dann auch zum Teil in den Austausch gegangen, rund um die Nackenfalte. Weil das ja doch ein recht spezielles Thema war, hatte ich dann ja in die Gruppe gefragt, ob jemand da Erfahrung hat. Schon alleine sowas wie, tut so eine Plazenta-Punktion weh? Also so, worauf muss ich mich da einstellen? Und da gab es tatsächlich eine ganz, ganz liebe Stern- und Regenbogenmama, die mir dann da ein paar Antworten gegeben hat und mir da auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Also das ist natürlich immer was, wenn man da jemanden hat für den Austausch, der es halt eben doch leider nachvollziehen kann, dann ist das natürlich sehr, sehr wertvoll.
Ja, ja, und vielleicht auch, ne, diese Mischung aus beidem, denke ich immer. Das war eigentlich auch so der, also ich wollte gerade sagen, es war auch mein Weg, wobei stimmt gar nicht, weil mir gab es nichts Spezifisches für die Folgeschwangerschaft, aber ich habe ja den Fokus darauf gelegt, ja, das meine ich damit, wie gehe ich damit um, dass ich Sternmama bin in einer Folgeschwangerschaft und mich damit beschäftigt, ganz aktiv zum Beispiel auch die Bindung zu meiner Regenbogentochter zu stärken. Aber ich habe auch immer den Raum gehabt und habe völlig außerhalb dieser Verlustbubble mich mit Schwangerschaft beschäftigt, ja. Bin in ganz normale Yoga, Schwangeren-Yoga-Kurse gegangen, wo das nicht den Raum hatte oder nicht vordergründig den Raum hatte. Habe Bücher gelesen, ja, die einfach Schwangerschaft und erstes Jahr mit Kind und diesen Raum auch geöffnet von, ich bin auch normal schwanger, ja. Man ist so beides. Man ist natürlich in dieser besonderen Schwangerschaft, aber man ist auch schwanger. Und ich finde, das hilft total, wenn man sich dort auch hinwenden kann, auch mit Freundinnen zum Beispiel, die dann auch schwanger sind und die dieses Thema gar nicht haben, ja, und sich vielleicht auch von dieser Leichtigkeit nochmal so mitnehmen lassen kann und dieser Zuversicht, wo wir ja immer so ein Aber gerne im Hintergrund hören, weil es natürlich auch einfach Freude generiert, ja, weil es einfach die Schwangerschaft auch schön macht und leichter macht.
Definitiv. Also die eine Freundin hatte tatsächlich einen frühen Verlust, dass war auch eine Situation, in der ich ihr natürlich durch meine Erfahrungen einfach beistehen konnte. Also ich war mit dabei, als ihr kleines Sternkäferchen zur Welt gekommen ist, zu Hause. Also es wäre auch was, das hätte ich vorher halt niemals leisten können, weil ich es überhaupt nicht hätte nachvollziehen können. Also das war natürlich ein früherer Verlust und sie hat auch immer gesagt, sie würde es in keiner Welt irgendwie vergleichen wollen und so. Aber natürlich ein Stück weit die Angst und den Verlust kennt sie auch und es war schon eine besondere Zeit.
Julia, man könnte jetzt denken, weil du ja so überwacht und vorausschauend geplant hast, deine Schwangerschaft, dass deine Geburt sicherlich auch so war. Lass uns mal noch ein, zwei Sätze darüber austauschen. Welchen Geburtsmodus hast du denn für euch gewählt und warum?
Also da hatten wir dadurch, dass es bei uns, glaube ich, ist in anderen Folgeschwangerschaften was anderes, wenn die stille Geburt dichter am ET dran ist. Das war bei mir ja nicht der Fall. Dadurch war auch die Geburt bei mir überhaupt nicht irgendwie groß mit Ängsten behaftet oder so, sondern da haben wir recht knapp letzt im Rückblick einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und haben gesagt, okay, wir versuchen das erstmal so. Wenn ich eine PDA brauche, brauche ich eine PDA. Wenn ich einen Kaiserschnitt brauche, dann brauche ich einen Kaiserschnitt. Aber so an sich, wir schauen dann mal. Es stand auch das Thema Einleitung zum ET im Raum, weil da auch dann ein Wert auffällig war in der Kontrolle. Da hätte ich mich dann aber auch mit abgefunden. Ich war da eigentlich leidenschaftslos nicht, aber relativ entspannt, dass ich wusste, ich bin da in guten Händen. Wir haben uns auch für die gleiche Klinik entschieden, in der unser Sohn zur Welt gekommen ist. Und weil wir uns damals dort so gut aufgehoben gefühlt haben. Und,
war das ein großes Klinikum?
Ja, das ist die Charité Virchow-Klinikum.
Ja.
Genau. Und es war dann aber auch einfach eine sehr überraschende Geburt. Also um 18 Uhr waren wir noch einkaufen und liefen durch den Supermarkt. Und nachts um 1:30 war die kleine Johanna dann da.
Also, wow.
ich dachte mir halt so den ganzen Tag über, hatte ich so leichte Krämpfe. Aber dann dachte ich mir, das können ja nicht die Wehen sein, von denen alle reden. Und habe dann zwar noch so, weil ich so ein Gefühl hatte, die Kliniktasche fertig gepackt. Aber an sich war es dann 2 Wochen vor dem Termin. Und da war jemand ungeduldig. Und dann war es wirklich einfach eine schöne, schnelle Geburt. Aber ich glaube auch da ein Stück weit, es ist ja auch, wenn unser Sohn noch so klein war und es so früh und auch eine Einleitung war, das war ja die zweite Geburt. Der Körper wusste ein Stück weit auch vielleicht schon, was er machen sollte.
Ja, und du hast ja vorhin gesagt, dass auch seine Geburt eine schöne Geburt war, ne? Das
genau,
ist auch immer eine Ressource, die man da einfach auch mitnimmt. Ja, wie diese erste Geburt verlaufen ist. Ja.
Genau, und es war wirklich schön, dadurch, dass ich dann an der Charité auch ein bisschen enger mit den Leuten dort in der Schwangerschaftsberatung im Kontakt war, hatte ich die Möglichkeit, vorher mir den Kreißsaal nochmal anzuschauen, einen der Kreißsäle. Weil ich meinte, dann so besteht da die Möglichkeit. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich dann auf einmal wieder wenn zufällig vielleicht sogar der gleiche Kreißsaal ist, dass ich dann total schockiert bin und dann irgendwie da zurückfall in dem Moment. Und dann meinte die Ärztin auch so, ich habe jetzt hier noch eine Patientin, danach habe ich Pause, ich gehe dann mit Ihnen hoch. Und so völlig direkt und dann konnte ich da mir nochmal in den Kreißsaal mich umgucken und da auf der Station nochmal das so ein bisschen einatmen und auch mir klar machen, dass es jetzt eine andere Situation ist. Also das war für mich auch so ein, so klein es auch sein mag, irgendwie sehr hilfreich.
Nee, das ist überhaupt nicht klein. Das ist super, super hilfreich, was du beschreibst, Julia, ja. Und bist du nach der Geburt, bist du noch auf Station geblieben oder hast du ambulant geboren?
Nein, wir sind dann auf Station noch geblieben. Es gab auch das ein oder andere Stillproblem und deshalb war das auch sehr gut. Und genau, aber sonst war es wirklich einfach eine schöne, wunderschöne, kraftvolle und komplikationsfreie Geburt. Also so wünscht man sich das, glaube ich.
Mega schön. Ich habe jetzt hier noch abschließend zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, du bist ja jetzt ein Jahr lang schon Regenbogen-Mama. Wie würdest du denn das Leben mit Regenbogenbaby beschreiben? In 3 Sätzen, 3 Wörtern, einfach kurz und knackig aus deiner Perspektive.
Es ist einfach wunderbar. Man kann es sich vorher nicht vorstellen, das hätte ich gar nicht gedacht. Und es ist erstaunlich, wie etwas so Schönes so herausfordernd sein kann.
Sehr schön, Julia. Und magst du denn abschließend noch etwas teilen für die Frauen, die jetzt zuhören, die entweder noch vor ihrer Folgeschwangerschaft stehen, vielleicht noch auch ganz unsicher sind, komme ich da irgendwie durch, wie kann ich das schaffen, möglicherweise auch schon schwanger sind. Was möchtest du ihnen mitgeben?
Also, dass man sich vielleicht klar macht, bin ich so ein Typ, der diese ganzen Kontrollen möchte und daraus ein Stück Sicherheit zieht? So war es für mich so, so brasselig das alles am Ende war und so viel wir uns vielleicht auch hätten ersparen können, so sehr habe ich diese Kontrollen auch ein Stück weit gebraucht und diese Absicherung permanent. Und wenn man sich das vorher klar macht, das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Und man kann ja auch zwischendrin wechseln, wenn man sich jetzt für einen begleiteten Modus, nenne ich es jetzt mal, in der Schwangerschaft entscheidet und merkt, eigentlich nee, brauche ich nicht. Dass sich auf jeden Fall lohnt, sich da Gedanken drüber zu machen und das vielleicht auch nicht stumm zu ertragen. Und vielleicht hilft der einen der Stempelrisikoschwangerschaft, die andere möchte da am besten gar nichts von hören. Das ist beides, glaube ich, völlig legitim und man muss da ganz doll in sich reinhören, um da einfach den richtigen Weg zu finden.
Sehr schön. Dann danke ich dir für das Gespräch weiter. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ein bisschen was teilen konnte.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.